NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Judith Herrmann. Sommerhaus später, nichts als Gespenster aller Liebe, Anfang daheim. Wir hätten uns alles gesagt, schon diese Buchtitel, das ist nur eine Auswahl, von Judith Herrmann können eine Geschichte erzählen und lassen den soghaften Sound, der ihre Literatur auszeichnet, zumindest erahnen. In diesem Frühjahr ist ein neuer Titel hinzugekommen, Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Er gehört zu einem auch formal ungewöhnlichen Buch. Es ist weder ein Roman noch eine Erzählung. Es geht um den Großvater der Autorin, der in der SS war und 1942 mutmaßlich für den Tod vieler Menschen verantwortlich. Ein schwieriges Thema, aber eines, dem Judith Herrmann sich stellen musste, möchte. Judith Herrmann, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Es gibt ja sehr viele Worte, die zum Entstehen eines Buches beitragen, die für das Entstehen eines Buches wichtig sind. Welche Rolle spielt eigentlich der Titel? Ich habe Sie ja gerade so ein bisschen pompös zitiert.
Also der Titel ist wahrscheinlich ganz wesentlich für den Übergang des Buches vom Manuskript, das nur mir alleine gehört, zum Buch, das dann gelesen werden soll. Ich glaube, es ist ein bisschen immer ein Schlüssel für den Text. Und es gibt eine ziemliche Diskrepanz häufig zwischen dem Arbeitstitel des Manuskriptes und dem Titel, den dann das endgültige Buch bekommt. In diesem Fall war der Arbeitstitel des Buches tatsächlich ziemlich schlicht und für den Verlag vielleicht zu schlicht. Der lautete einfach Radom. Dieses Buch heißt jetzt Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Das ist natürlich ein viel bildhafterer Titel als der Arbeitstitel Radom.
Wir gehen jetzt erstmal musikalisch in der Zeit zurück, und zwar so ungefähr 400 Jahre. Sie haben sich ein Stück ausgesucht von Jan Peterson Sweling, Malle Siemen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Was verbinden Sie damit?
Das ist eine für mich sehr norddeutsche Musik eigentlich. Also Sweling war ein niederländischer Komponist und vor allem ein Organist. Und er hat Zeit seines Lebens in der großen Kirche, in der Oude Kerk in Amsterdam gespielt und komponiert. Und das ist jetzt nicht ganz die Ecke des Landes, in der ich lebe, aber ich lebe doch mittlerweile ein bisschen nah an der niederländischen Grenze. Und das ist eine Musik, die ein bisschen fremd ist und fern vielleicht von uns, obwohl sie ganz nah ist. Und ich habe mich darüber gefreut, sie jetzt hier hören zu können.
Kultur à la carte, heute mit der Schriftstellerin Judith Herrmann, der neues Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit in diesem Frühjahr erschienen ist. Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Ich war der Annahme, dass Sie inzwischen auch wieder mehr in Berlin leben. Aber es ist tatsächlich so, dass Sie vor allem am Meer sind oder in der Nähe des Meeres?
Ja, es ist so, dass ich mit dem sogenannten Erstwohnsitz in Friesland lebe. Das ist der Ort, an dem ich bin. Also das ist, ich finde es für mich selber, hört es sich tatsächlich auch immer noch ein bisschen komisch an, aber es hat sich so gefügt und ich lebe vor allem dort. Berlin ist die Stadt, in der ich geboren bin und das ist die Stadt, in der meine Familie lebt und sehr viele Freunde leben und es gibt ganz viele Gründe, immer wieder nach Berlin zurückzugehen. Seitdem ich in Friesland lebe, habe ich auch wieder eine große Neigung für Berlin, die mir, während ich in Berlin gelebt habe, durchaus auch abhanden gekommen ist. Es ist ganz schön. Es ist ein Wechsel zwischen den Orten. Also ich lebe einerseits sehr ländlich und dann gibt es die Berliner Wohnung, die natürlich total städtisch ist. Und ich empfinde es als einen Luxus, das beides haben zu dürfen und wechseln zu können zwischen den Orten. Aber der Ort, an dem ich vor allem bin und vor allem auch schreibe, ist durchaus das Land und der Norden, ja.
Hängt das dann auch damit zusammen, dass Sie zum Schreiben einfach diesen Raum um sich herum brauchen? Also dieses Gefühl, mehr Platz zu haben in jeder Hinsicht vielleicht?
Also ich würde sagen, ja, es ist so gekommen, dass ich durch das Schreiben in Friesland gemerkt habe, dass es gut ist, fürs Schreiben sehr viel Raum um sich herum zu haben und auch, wenn man vor die Tür tritt, zunächst eigentlich ziemlich alleine zu sein. Also das ist ja eine sehr, sehr flache und halt sehr leere Landschaft und zum Schreiben gehört die Zeit am Schreibtisch, aber es gehören auch lange Wege dazu, also Spaziergänge, auf denen ich das Geschriebene dann nochmal im übertragenen Sinn mit mir selber bespreche. Und das kann ich tatsächlich in Friesland besser als in Berlin. Und das also auch richtig physische Alleinsein auf dem Land ist fürs Nachdenken und fürs Schreiben deutlich, deutlich besser.
Wir haben uns zuletzt gesprochen, als daheim erschienen war. Ihr Roman, der ja auch auf dem Land spielt. Danach sind noch die Frankfurter Poetik-Vorlesungen erschienen, in denen Sie ja auch über Ihr Schreiben schreiben oder Einblicke geben in bestimmte Hintergründe. Und da habe ich gelesen, dass über dem Haus tatsächlich daheim steht. Ist das richtig?
Ja, also es ist richtig insofern, als das über dem Haus meiner Familie, das in Friesland steht und das für mich das erste Haus gewesen ist, sozusagen im Norden, über diesem Haus steht das Wort daheim, genau. Das Haus, in dem ich lebe, ist aber nicht das Haus meiner Familie. Das Haus, in dem ich lebe, ist ein auf eine Weise ganz neutrales und vor allem energetisch neutrales Haus, in dessen Giebel gar nichts steht, aber es ist trotzdem ein schönes Haus.
Wir hätten uns alles gesagt, sind die Frankfurter Poetikvorlesungen überschrieben. Und da haben Sie auch gesagt, dass während des Schreibens des aktuellen Buchs das nächste immer schon da sei. Sie spüren das, ohne genau sagen zu können, was es wird. Auch dieses, es ist insgesamt ihr achtes, hat sich also dabei schon herausgeschält. Waren Sie dann überrascht, als Sie verstanden haben, was es wird?
Ja und nein. Also ich glaube, ganz am Ende, als ich es zu Ende geschrieben hatte, war ich überrascht. Ich war überrascht davon, dass es irgendwie vielleicht doch trotz der Schwere des Themas und trotz der also gewissen für mich interfamiliären Emotionalität und so weiter, dass es am Ende trotzdem irgendwie, finde ich, doch ein helleres Buch geworden ist, als ich es anfangs angenommen hatte. Der Beginn des Buches, also die Reise nach Radom, eine Reise nach Polen auf der Suche nach dem Leben meines Großvaters und seiner Verantwortlichkeit im Holocaust in Polen. Dieses Thema, das war da und ich bin in dieses Thema hineingegangen, ohne zu wissen, wo ich dann am Ende rauskommen würde. Das ist in jedem Buch so, aber in diesem war es vielleicht noch mal bedrückender oder schwieriger, das auszuhalten oder sich damit so zu beschäftigen. Und dann hat es mich vielleicht gewundert, dass ich am Ende, also es ist schwer zu sagen, was für ein Wort da jetzt richtig wäre, aber es ist kein geschlossener Raum. Das Buch ist kein geschlossener Raum, sondern es ist für mich möglich, in diesen Raum hineinzugehen und ihn dann aber am Ende auch wieder zu verlassen und weiterzugehen und weiter gemeinsam über Dinge nachzudenken.
Das klingt jetzt fast so, als wollten Sie auch weiter noch über Ihren Großvater schreiben?
Nee, ich will nicht weiter über meinen Großvater schreiben, aber ich bin natürlich trotzdem weiter damit beschäftigt, wie ich in der Familie mit der Erinnerung der Familie umgehen möchte. Erinnerung ist ein ganz großes und wesentliches Material für Schreiben. Und auf eine bestimmte, ganz einfache mathematische Art potenziert sie sich von Tag zu Tag. Von Tag zu Tag ist das, was hinter mir liegt, mehr als das, was vor mir liegt, in gewisser Weise. Abgesehen davon, dass ich von dem, was vor mir liegt, gar nichts weiß. Also mir bleibt es nur übrig, mich mit dem zu beschäftigen, was hinter mir liegt. Und das ist ein so vielschichtiges und vielfältiges Material, dass ich es natürlich weiter ansehen möchte. Also es ist ja nicht nur meine Erinnerung, sondern durchaus auch eine übergeordnete, einfach eine Grundfrage danach, wie wir umgehen wollen mit den eigenen Geschichten und denen, die zu uns gehören.
Wir sprechen weiter nach Musik von Johann Sebastian Bach. Den fünften Satz aus der Suite für Violoncello Solo, Nummer 5, haben Sie sich gewünscht von Pablo Casals. Was ist das für eine Musik?
Das ist Musik, die passt für mich zu dieser gewissen Leere, über die wir gesprochen haben, also zu dem Alleinsein auf dem Land und dem Arbeiten und danach dem Rausgehen und dann unter diesem dann doch oft sehr weiten Himmel ganz alleine sein. Also es ist eine Musik, die sich für mich atmosphärisch an dieses Gefühl der Aufgeräumtheit und der Weite anschließt und die ich tatsächlich nicht während des Arbeitens, aber vor dem Arbeiten oder nach dem Arbeiten selber sehr gerne höre. Thank you.
Über den Titel Ihres neuen Buches, Judith Herrmann, haben wir gerade schon gesprochen. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Der ist aber ja, wie ich jetzt schon gehört habe, erst deutlich später dazugekommen. Was war denn der Auslöser ganz konkret? Also warum mussten Sie über Ihren Großvater schreiben, der eben 1942 im polnischen Radom beteiligt war an der Tötung vieler Menschen? War das, wie das Buch nahelegt, diese kurzzeitige Amnesie Ihrer Mutter?
Es gab mehrere Anlässe, glaube ich. Also in den Frankfurter Poetikvorlesungen taucht dieser Großvater schon einmal auf. Mhm. Ganz, ganz kurz nur. Es gibt eine kleine Szene, in der die Erzählerin, sie ist ein Kind, gemeinsam mit dem Vater und mit der Großmutter im Fernsehen die Serie Holocaust sieht, eine amerikanische Serie mit Meryl Streep in der Hauptrolle von 1978, glaube ich, durch die absurderweise das Wort Holocaust sich überhaupt erst in der Gesellschaft irgendwie als ein Wort festgelegt hat. Und in den Frankfurter Poetikvorlesungen schreibe ich darüber, dass wir gemeinsam in drei Generationen, Vater, Kind und Großmutter, diese Serie ansehen und danach auseinandergehen, ohne über die Serie auch nur ansatzweise zu sprechen, was an und für sich, also vor allem für das Kind, schon schwierig ist und vielleicht noch schwieriger wird, wenn man weiß, wenn ich also weiß, dass der Großvater dieses Kindes ein Mitglied der Totenkopf SS gewesen ist und maßgeblich beteiligt an der Errichtung und der Räumung eines Ghettos in Polen, eben in Radom. Also das ist die erste Sequenz gewesen zu diesem Großvater und sie bleibt unbesprochen in gewisser Weise in diesen Frankfurter Poetikvorlesungen. Aber als ich sie zu Ende geschrieben hatte und diese Lesereise zu Ende war mit den Vorlesungen, habe ich auf einmal und mit einer dann doch manchmal ziemlich langen Leitung gesehen, dass es ein ganz augenfälliges Ungleichgewicht gibt zwischen den Erzählungen aus und über die Familie meines Vaters. Also ich erzähle in den Frankfurter Poetikvorlesungen sehr viel über meinen Vater und über seine Herkunft und seine Eltern. Und ich erzähle ein bisschen etwas über meine Mutter, aber so gut wie gar nichts über ihre Familie. Und dieses Schweigen und dieser merkwürdige leere Raum, den die Familie meiner Mutter mit sich bringt, der schien mir dann doch ganz klar, also Anlass zu sein für ein zweites Buch, das sich den Frankfurter Poetikvorlesungen also an die Seite stellt und eine andere Geschichte erzählt, nämlich letztlich die meiner Mutter und dadurch und darüber hinaus dann auch die meines Großvaters, wobei ich ja am Ende meiner Reise nach Radom feststellen muss, dass ich gar nicht viel über meinen Großvater herausfinde eigentlich.
Ich glaube, es sind knapp 80 Seiten, die diese Reise schildern, die, das klang ja jetzt auch schon an, offensichtlich so ziemlich genau so stattgefunden hat im sehr unwirtlichen Monat Februar. Mhm. Und sie waren in vielerlei Hinsicht wirklich unbehaust da. Es war kalt, sie waren allein, sie haben keinen Weg gefunden, mit dieser Figur umzugehen. Und sie schreiben, mein Großvater ist keine literarische Figur, er ist eine Leerstelle, er hat keine Geschichte, also kann ich auch keine aus ihm machen, keine literarische Figur. Wo stößt die Literatur da auch ganz klar an eine Grenze?
Also ich selber stoße für mich an die Grenze aus jemandem, der ziemlich sicher an etwas zutiefst Schrecklichem und Entsetzlichem beteiligt gewesen ist, aus so jemandem keine Geschichte machen zu wollen. Also ich glaube, ich möchte immer literarisieren, was schön ist oder was zumindest auf eine poetische Weise traurig schön ist, aber das, was schrecklich ist, das muss für mich schrecklich bleiben. Ich kann mir nichts darüber hinaus ausdenken in diesen Zusammenhängen des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges und der Frage nach der deutschen Schuld ohnehin nicht. Ich habe meinen Großvater nicht gekannt. Er ist gestorben, bevor ich geboren worden bin. Ich habe in Archiven zu ihm geforscht, das kann man so nicht nennen. Ich habe also recherchiert, und einige sehr wenige und reduzierte Details zutage gebracht. Er war also Mitglied der Waffen-SS. Er ist ziemlich früh nach Polen gegangen und dann in den Jahren, in denen vor allem eben in Radom dieses Ghetto errichtet und dann später geräumt worden ist, auf jeden Fall dort gewesen. Und die Zustände, die in Radom geherrscht haben und die Brutalität und die Gewalt, der die Polen unter den Deutschen ausgeliefert gewesen sind, macht ganz klar deutlich, dass die Anwesenheit eines SS-Offiziers in dieser Zeit in Radom nichts anderes bedeutet haben kann als eine Beteiligung. Also damit umzugehen, war nicht literarisierbar. Ich konnte es nur aufschreiben, mehr nicht. Und ich hatte letztlich auch nur einen einzigen Gegenstand. Ich hatte ein kleines Foto, auf dem er abgebildet war, auf einem Platz in Radom. Und das, was ich wollte, war diesen Platz finden, um dieses Foto mit der Wirklichkeit abgleichen zu können, um auf eine Weise einen Beweis erbringen zu können, dass er dort gewesen ist, um das auch auf eine bestimmte Art abschließen zu können und dann wieder zurückzufahren, aber mit dem Bedürfnis, über dieses Ergebnis meiner Reise dann mit meiner Familie sprechen zu wollen.
Das hat aber nicht wirklich funktioniert, das Gespräch mit der Familie.
Ja, das hat auf eine bestimmte Weise nicht funktioniert, aber natürlich ist das dann doch wieder ein gewisser roter Faden, der sich durch alle meine Bücher zieht. Also wie sieht ein funktionierendes Gespräch eigentlich aus und inwieweit muss man faktisch miteinander sprechen? Wie ist es möglich, also auch Subtexte zu transportieren? Wie viel sagen wir zwischen den Zeilen und wie viel sagen wir letztlich, wenn wir nichts sagen? Und das ist im Nachhinein ganz schön für mich zu sehen, dass in diesem zweiten Teil des Buches, Sie deuten es an, der zweite Teil spielt in Italien und erzählt von dem Versuch dieser reisenden Protagonistin, die sich dann im zweiten Teil doch mehr in eine autofiktive Figur verwandelt, von dem Versuch dieser Protagonistin mit ihrer Schwester über den Großvater zu sprechen. Und das scheitert, aber scheitert auch nicht. Also es ist eine, für mich eine gewisse unterseeische Strömung, eine kleine Verschiebung der Platten dann doch spürbar. Es wird ein Gespräch geben oder alle geben sich Mühe. Es ist nicht zu Ende.
NDR Kultur, à la carte, Maurizio Pollini mit Franz Schubert. Drei Klavierstücke, Deutschverzeichnis 946. Das war die Nummer 2, Es-Dur, beziehungsweise ein Ausschnitt daraus. Für Judith Herrmann, auch das ein Wunsch. Hat die Musik Sie auch begleitet bei jetzt dem aktuellen Buch oder welche Verbindung gibt es da?
Die hat mich nicht nur bei dem aktuellen Buch begleitet, sondern an und für sich. Und gerade dieses Schubert-Stück ist so heiter und so zuversichtlich, auf eine ganz merkwürdige Weise freudig. Das finde ich sehr schön.
Das bringt mich dazu, dass Sie in diesem Buch einen Streit mit der Schwester schildern. Sie haben ja gerade schon erwähnt, Sie reisen dann von Radom weiter nach Neapel, wo die Schwester zumindest in diesem Buch mit ihrer Familie lebt. Sie ist Archäologin, hat sich quasi in die Erforschung der Vorzeit gerettet. Ich glaube, das ist ungefähr die Formulierung. Diese Schwester wirft Ihnen vor, Sie seien immer so traurig.
Ja, genau.
Oder wirft der Erzählerin vor, fassen. Ja.
Sie wirft der Erzählerin vor, das ist vielleicht dann auch nochmal eine ganz, ganz kleine Änderung, grundsätzlich immer alles traurig zu finden.
Stimmt.
Ich glaube, das Komische ist, dass die Erzählerin möglicherweise immer alles traurig findet. Das macht sie aber gar nicht traurig, sondern es macht sie eigentlich vielleicht ein bisschen glücklich, immer alles traurig finden zu können. Und kann man da eine ganze Weile drüber nachdenken, welche grundsätzliche Haltung dem Leben gegenüber die richtige ist. Und ich selber wüsste auch jetzt keine endgültige Antwort. Außer, dass es natürlich schon so ist, dass die traurigen Dinge vielleicht oder die fehlenden oder die Leerstellen oder das, wonach man Sehnsucht hat, dass das sehr viel mehr Anlässe sind fürs Schreiben oder fürs Nachdenken über einen möglichen Text als die glücklichen, die gelingenden, die vollständigen und einfachen Situationen im Leben.
Es hat unterschiedliche Kritiken jetzt gegeben zu dem Buch. Teilweise wird Ihnen vorgeworfen, dass es keine Aufarbeitung ist, die Sie an der Stelle eigentlich ja auch gar nicht leisten können, weil über Ihren Großvater so wenig bekannt ist. Was antworten Sie denen?
Ich antworte gar nicht so richtig, weil ich Kritiken nicht lese. Dafür gibt es verschiedene Motive. Also es gibt im Guten wie im Bösen Sätze oder Leseweisen oder Bemerkungen, Interpretationen, die man dann ganz schlecht wieder aus dem System rauskriegt. Und es ist besser, also alleine zu schreiben und alleine am Schreibtisch zu sitzen. Zu dieser Arbeit am Schreibtisch kommen die Leser hinzu. Atmosphärisch sind die Leser da. Und das ist irgendwie ein ganz spezielles und eigenes Zwiegespräch zwischen mir und den Lesern. Und ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn ich das alleine führe, in gewisser Weise also unkommentiert. Darum lese ich nicht und darum kann ich auch auf eine Art nicht antworten. Trotzdem ist es natürlich so, dass ganz viel doch durchdringt und ich natürlich das eine oder andere mitkriege. Zum Beispiel genau diese Aufforderung nach der Aufklärung. Und dann denke ich, dass ich sagen wollen würde, dass das gar nicht meine Absicht gewesen ist, aufzuklären. Darüber hinaus ist das auch nicht meine Aufgabe. Ich bin keine Historikerin, ich bin also dann doch eine Schriftstellerin. Und ich wollte ein Buch schreiben über das Schweigen meiner Mutter und über den Ursprung und Urgrund dieses Schweigens in der Beziehung meiner Mutter zu ihrem Großvater, über Schweigen in Familien und den Umgang mit Schweigen. Und dazu gehörte dann eben genau das, auf eine Weise nicht aufklären zu können und auch nicht aufklären zu wollen und trotzdem darauf zu bestehen, dass die Erinnerung an diese Zeit in den Familien lebendig gehalten werden muss oder wie in meiner Familie zum Teil tatsächlich erst aktiviert werden muss und dass das sehr wichtig ist angesichts der Tatsache, dass wir älter werden und alt werden und dass unsere Eltern gehen und dass mit ihnen die letzten Zeitzeugen gehen und dass wir in naher Zukunft nur noch aus einer theoretischen Erinnerung über diese Dinge sprechen werden können.
Fühlen Sie sich auch als Teil dieser dritten Generation? Also am vergangenen Wochenende hat H.P. Kerkeling eine vielbeachtete Rede gehalten anlässlich der Gedenkfeier der Befreiung von Buchenwald, wo er auch von dem Schweigen gesprochen hat, nicht in seiner Familie, sondern dem Schweigen seines Großvaters, der eben in Buchenwald interniert war und das überlebt hat und auch gesagt hat, er möchte dieses Schweigen endlich brechen, was sein Großvater Zeit seines Lebens nicht brechen konnte. Sie kommen von der anderen Seite dann, aber ist das eine ganz ähnliche Motivation?
Also ich empfinde mich ganz deutlich als dritte Generation der Täter, also Enkel der Tätergeneration, ja. Und das ist eine ganz kleine, aber wesentliche Stelle für mich im Buch, die Überleitung eigentlich vom ersten in den zweiten Teil der Reise aus Radom weiter nach Italien, nach Neapel. In diesem Übergang geht die Protagonistin in eine Ausstellung, die es in Wien gegeben hat, über die es jetzt immer noch gibt, auch in anderen Städten, die dritte Generation der Enkel, der Opfer, der Holocaust-Opfer, die eben genau das thematisiert, inwieweit wird Trauma durch die Generationen hindurch weitergegeben. Und das ist die eine Seite, also die Seite der Enkel. Dennoch denke ich, dass auch meine Familie diese weitergegebene Schuld in den Genen hat und über diese Schuld sprechen muss und sprechen sollte. Und dass ich als Mitglied dieser dritten Generation eine Verantwortung dafür habe, dieses Gespräch zu beginnen und diese Dinge anzusehen.
Addio del passato, Maria Callas aus La Traviata. Maria Callas mit der Arie der Violetta aus La Traviata, Addio del Passato. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Judith Herrmann?
Ja, ich wollte eine Stimme. Also wir haben jetzt so viel sehr schöne Instrumentalmusik gehört und ich wollte eine Stimme. Und wenn dann eine Stimme, dann die Stimme von Maria Callas.
Sie müssen mir auf die Frage nicht antworten. Sie geben mir vielleicht auch gar keine, in Anführungszeichen, richtige Antwort. Was ist durch dieses Buch passiert in der Familie?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass ich die tatsächlich noch gar nicht so richtig beantworten kann, dass es sich jetzt so zeigt, was in der Familie passieren wird. Also es gibt ja einen Gegenstand im Buch, der eine gewisse Bedeutung hat. Das ist eine Suppenkelle, die mein Großvater meiner Mutter geschenkt hat zu ihrem 21. Geburtstag. Das ist das letzte Geschenk gewesen, das er ihr gemacht hat. Er ist dann gestorben. Und ich wusste von dieser Kelle nichts. Ich habe also im Verlauf meiner abendlichen Gespräche mit meiner Mutter in Radom, von Radom aus, irgendwann erfahren, dass das das letzte Geschenk gewesen ist, das er ihr gemacht hat. Und das ist eine für mich ziemlich erstaunliche Situation gewesen, ein ganz merkwürdiger Augenblick. Wir hatten das Gespräch beendet. Ich habe meine Mutter dann kurze Zeit später nochmal angerufen und gefragt, wo ist diese Suppenkelle jetzt? Und meine Mutter hat gesagt, na, sie ist eben hier in der Küche, ist die Kelle, die ich auf den Tisch lege, wenn wir Suppe essen. Und ich fand das ungeheuerlich. Ich fand es ungeheuerlich, dass ich also von dieser Kelle meines Großvaters, der ein Täter gewesen ist, eine Suppe esse schon mein Leben lang und es nicht weiß. Und dann gibt es einen ganz kleinen Streit zwischen meiner Mutter und mir. Meine Mutter möchte nicht mitmachen. Sie möchte das nicht auch ebenso ungeheuerlich finden wie ich. Und sie sagt etwas Spezielles für mich. Sie sagt, ich literarisiere eine ganz gewöhnliche Suppenkelle und lade sie auf mit Bedeutung, die ihr nicht zusteht. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Also für mich steht dieser Kelle diese Bedeutung zu. Und im übertragenen Sinne gab es jetzt seit dem Erscheinen des Buches, seit den ersten Gesprächen auch mit der Familie über das Buch, noch kein großes gemeinsames familiäres Essen. Wir können uns jetzt also fragen, wenn es ein familiäres gemeinsames Essen geben wird, das nächste, und es gibt Suppe, was wird meine Mutter tun? Also wird sie diese Kelle auf den Tisch legen? Und wenn ja, werden wir darüber sprechen? Ich glaube nicht, dass sie nicht auf den Tisch legen wird, sondern ich glaube, dass die Kelle sich also durchaus jetzt dann innerhalb der Familie vielleicht nicht mit einer literarischen, aber mit einer interfamiliären Bedeutung aufgeladen hat, die ein Gespräch in Gang setzen könnte, das ich mir wünsche und das ich wichtig finde. Und ich glaube, dass wir als Familie da am Anfang eines Weges sind und dass es auf jeden Fall nicht zu einer Entfremdung oder einer Distanz geführt hat, das Buch geschrieben zu haben, ganz im Gegenteil.
Würden Sie die Kelle nicht mehr benutzen wollen?
Ja, das kann ich nicht sagen. Ich würde sie benutzen wollen, aber ich würde eben sagen, dass wir dann darüber sprechen sollten, woher sie kommt. Vielleicht sollten wir dann gemeinsam entscheiden, was wir mit ihr machen. Wir können sie nicht verschwinden lassen. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Wir können sie nicht verschwinden lassen, ja.
Weil ja schon es eine große Frage ist, wie gehen wir um mit den Dingen, die bleiben? Aus einer Zeit, aus der Familie. In dem Neapel-Kapitel, in dem Buch, zieht ihre Schwester mit ihrer Familie in eine Wohnung ein, einer jüngst verstorbenen, wahrscheinlich auch Großmutter, wo alles noch da ist, wo gar keine Frage ist, dass von dem angeschlagenen Geschirr gegessen wird. Und das hat ja eigentlich auch was durchaus Schönes und Versöhnliches, zumindest in dem Moment. So habe ich es gelesen. Also wo sind die Punkte vielleicht auch, wo Gegenwart und Vergangenheit zusammenkommen?
Für mich ist es so, dass Gegenwart und Vergangenheit stetig und unlösbar die ganze Zeit miteinander verbunden sind. Also es gibt ja eigentlich, ist ein bisschen banal, aber es gibt keine Gegenwart oder die Gegenwart ist viel zu kurz, als dass sie wirklich einen Bestand haben könnte. Es gibt nur das, was hinter uns liegt und es kann natürlich in vielerlei Hinsicht sehr tröstlich sein, Dinge bei sich zu haben, die Menschen gehört haben, die mit uns eng Dingen gewesen sind oder die wir geliebt haben. Im italienischen Teil der Geschichte ist Agatha Alba, die Frau, die in der Wohnung der Schwester gelebt hat, möglicherweise eine Widerstandskämpferin gewesen, also die ganz andere Seite der Geschichte. Ich würde sagen, es gibt Objekte, die sind aufgeladen mit einer dunklen Geschichte und Objekte, die sind aufgeladen mit einer hellen Geschichte. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, die Objekte mit der dunklen Geschichte unter den Tisch fallen zu lassen. Ich fürchte, es ist nicht die richtige Herangehensweise. Man kann sie nicht bei sich tragen. Aber aufheben muss man sie doch, weil die Geschichte natürlich da ist und weil man sie nicht ungeschehen machen kann.
Welche Rolle spielt in diesem Kontext für Sie Tietzlomme, dieses Zeittäschchen? So ist ja das letzte Kapitel überschrieben und der Begriff kommt auch vorher ja schon vor, in dem Neapel-Kapitel.
Das Tietzlomme ist der Winkel in der Zeit, ja genau. Also das Versteck in der Zeit, die Vorstellung, dass Zeit nicht linear ist, sondern so etwas ist wie ein Gebirge. Also es ist eine dreidimensionale Materie, die Höhenzüge hat und Täler und vor allem Höhlen und Kavernen und Winkel und, wie es dieses dänische Wort eben sagt, ganz kleine Täschchen. Und in all diesen Täschchen ist etwas drin. Also da sind Begegnungen drin, Gespräche, Text, Musik, also unser aller Leben und die Vergangenheit und sicherlich auch die von uns so uneinsehbare Zukunft. Und in meiner Vorstellung könnten wir oder kann ich also in dieser Zeit so herumgehen. Also ich kann in diese verschiedenen großen und kleinen Hohlräume in der Zeit hineingehen und will das auch. Und dann gibt es eben solche, im Buch bezeichne ich sie als eine Kaverne, ja, also wie die, in der ich meinem Großvater begegne. Und dann gibt es so ganz kleine, wie die Tietzlomme, in denen winzige, preziöse Gegenstände sich verbergen. Vielleicht ist das auch kindlich, sich das so vorzustellen, aber es ist jedenfalls eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit für schöne Momente, aber eben auch für dunkle Momente.
Ja, eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass das Leben total schrecklich ist und dass es eben auch wunderschön ist und dass die ganze Zeit, während wir hier sitzen, die guten Dinge passieren und gleichzeitig auch gerade jetzt die total fürchterlichen Dinge. Und dass es eine Aufgabe ist, das auszuhalten, aber nicht darüber hinwegzusehen und sich nicht auf der sicheren Seite zu wähnen, sondern vorbereitet zu sein und auch in gewisser Weise an die zu denken, die nicht so sitzen wie wir jetzt.
Zum Abschluss spielt Maria Joao Pires den zweiten Satz aus dem vierten Klavierkonzert von Beethoven. Ihr letzter Wunsch. Was ist das für eine Musik für Sie?
Ich habe ja auch einmal in einem anderen Leben, ja im anderen Hohlraum in der Zeit, ein bisschen Klavier gespielt, Klavier studiert in Berlin. Und das ist ein Stück gewesen, das mir in dieser Zeit sehr viel bedeutet hat.
Thank you.
NDR Kultur à la carte, heute mit der Schriftstellerin Judith Herrmann. Das war ihr letzter Musikwunsch. Ich habe mich gefragt, wir haben jetzt so viel über Zeit gesprochen, über Erinnerungen. Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt das aktuelle Buch. Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, ein Buch hauptsächlich in der Gegenwart zu schreiben? Also im Präsens, ich meine jetzt wirklich das grammatikalische Tempus?
Ich habe gerade den Eindruck, ich müsste dann nochmal nachsehen, dass die allerersten Geschichten, also aus Sommerhaus später zum Teil in der Gegenwart geschrieben sind. Vielleicht kommt einem das dann mit dem Älterwerden abhanden. Oder es ist dann ein Buch, ja, also wenn ich richtig alt bin und wenn ich dann noch schreiben dürfte und sollte, vielleicht schreibe ich dann ein Buch im Präsens.
Ist es eigentlich so, Sie sind ja jetzt auf Lesereise, haben wirklich viele Termine, auch hier bei uns im Norden, dass parallel zu diesem Stress einer Lesereise schon ein neues Buch auch wächst?
Ich mache mir im Verlauf einer Lesereise manchmal Notizen. Ich schreibe kleine Sachen auf und ich verabschiede mich von diesem Buch. Ich glaube, das ist vor allem das, was passiert auf Lesereise. Das ist schön und es ist ein bisschen wehmütig auch. Aber es ist dann auch eine etwas Entlastendes und von Lesung zu Lesung entferne ich mich weiter vom Buch und dann gibt es irgendwann den größtmöglichen Abstand und dann ist das, glaube ich, der Zeitpunkt, zu dem ich vielleicht wirklich anfange, über ein nächstes, ein neues Buch nachzudenken. Das ist das, was in meinem Bewusstsein passiert. Ich glaube aber unbewusst passiert schon etwas anderes und es gibt vielleicht doch auch schon ein Aufheben von Dingen und ein Festhalten von Dingen, die mir jetzt noch gar nicht bewusst sind und mir dann vielleicht auffallen werden, wenn die lange Lesereise und der Abschied vom Buch vorbei sind.
Judith Herrmann, vielen Dank.
Ich danke auch.
Ich wünsche Ihnen noch gute Lesungen.
Ja, vielen Dank.
In der kommenden Woche sind Sie Montag in Lüneburg und am Dienstag dann in Hamburg im Literaturhaus und ich meine in der Woche danach dann in Heide und Kiel.
In Kiel, genau.
Wir sind gespannt.
Ich auch.
Als was das nächste Buch sich dann uns vorstellen wird. Mein Name ist Katja Weise, das war NDR Kultur à la carte. Sie können die Sendung auch finden in ARD Sounds.